Ich bin auch ein Butterspezialist. So diese Vorstellung, wenn ich ein Ei aufschlagen kann, dann kann ich auch Butter schneiden. Also dieses Selbstwertgefühl für sich, ich kann mich auf meine Fähigkeiten verlassen. Und das ist das, was als Ziel des Kindergartens angesehen wird, dass man sagt, wir möchten Kinder dazu bringen, neugierig und offen zu sein für das Lernen und bereit, fähig und willig zu lernen. Es geht also nicht darum, den Kindern Schwierigkeiten wegzunehmen, sondern die wirklich dazu zu veranlassen, selbst zu merken, ich bin derjenige, der lernt und lernen muss. Und wenn ich dranbleibe, dann schaffe ich das auch irgendwann. Und das wird dann immer wieder auch bestätigt.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast von Fröbel und Nifpe für pädagogische Fachkräfte. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung, immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Hallo, ich freue mich, Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Heute mit dem Titel, wie Lerngeschichten den Blick auf Kinder verändern. Und genau darum soll es heute gehen. Wenn wir Kinder beobachten, dann sehen wir oft Fähigkeiten. Ein Kind kann schneiden, ein anderes malt besonders gern, wieder ein anderes ist schnell im Sortieren. Doch was liegt eigentlich hinter diesen sichtbaren Handlungen? Welche Lernprozesse, welche inneren Bewegungen und Motivationen treiben Kinder an? Lerngeschichten sind eine wunderbare Möglichkeit, genau diese Prozesse zu erfassen und wertzuschätzen. Nicht mit dem Ziel, Defizite zu dokumentieren, sondern um zu verstehen, wofür sich Kinder engagieren. Sie laden uns dazu ein, das Lernen aus der Perspektive des Kindes zu betrachten, mit dem Blick für Engagement, Ausdruck, Verantwortung und Neugier. Lerngeschichten haben die Sichtweise vieler Fachkräfte verändert, weg vom starren Entwicklungsraster hin zu einer lebendigen, erzählenden Beobachtungspraxis, die Kinder und Eltern gleichermaßen berührt. Um über all das und noch viel mehr spreche ich heute mit Clara Schlömer. Sie ist Diplom-Sozialwissenschaftlerin, ausgebildete Mathemeo-Supervisorin und seit vielen Jahren in der Aus- und Fortbildung von pädagogischen Fachkräften tätig. Ihre Schwerpunkte sind unter anderem die Beobachtung, Lerngeschichten und die Frage, wie können wir kindliche Entwicklung wertschätzend und alltagsnah begleiten? Ja, herzlich willkommen, Frau Schlömer.
Ja, vielen Dank. Gerne bei Ihnen.
Ich freue mich. Ich freue mich total. Und ich würde direkt auch mit der Frage starten. Ja, wie sind Sie denn zu diesem Thema der Lerngeschichten gekommen?
Es war eigentlich eine Reihe von wunderschönen Zufällen. Und zwar ist das auch schon einige Jahre her, es war glaube ich so um 20 Jahre her. Ich war in dieser Zeit als Fachlehrerin für eine Fachschule für Sozialpädagogik in der Erzieherausbildung und unsere Schule hat ein europäisches Projekt mit der Universität Löwen mitgebracht und deswegen waren wir eingeladen zu einer europäischen Konferenz und bei dieser Konferenz ging es um das ja auch um die frühe Kindheit und um die Frage, wie gehen eigentlich die Länder in Europa mit Kindern zwischen 0 und 7 Jahren um? Und da wollten wir dann auch unser Projekt vorstellen. Und bei einer der Veranstaltungen saß ich dann zufällig neben Wendy Lee aus Neuseeland. Und wir haben uns unterhalten und dann hinterher unsere Visitenkarten ausgetauscht. Und auf der Visitenkarte von Wendy Lee stand ein kleines Muster von einem Webmuster, also ineinander verflochtene Fäden. Und da ich gerne webe, habe ich dann die Wendy gefragt, ach, webst du auch gerne? Und dann lachte sie, nee, sagte, das hat nichts mit mir zu tun. Dieses Logo ist das Logo vom Curriculum für den Kindergarten in Neuseeland. Und zwar heißt das eine Matte, eine geflochtene Matte. Das ist so ein Symbol von den Maoris, den Ureinwohnern von Neuseeland. Und die sind also sehr stark gewürdigt worden in diesem Vorschulcurriculum, was da entwickelt wurde. Ja, und dann sagte sie mir, sie wird das Modell vorstellen in der Konferenz und da bin ich dann zu ihrem Seminar gegangen und da haben die Lerngeschichten vorgestellt. Und da war ich also wirklich sowas von hin und weg, das war unglaublich. Und da habe ich gedacht, boah, das ist eigentlich genau das, was ich mir immer so vorgestellt habe. Ja, und dann hatte ich den zweiten Zufall, dass ich in dem Jahr ein Sabbatjahr hatte und habe dann mit den Neuseeländerinnen abgesprochen, dass ich 3 oder 4 Monate dieses Sabbatjahres in Neuseeland verbringe und dann die Lerngeschichten da in der Praxis miterlebe. Ja, und als ich dann da zurückkam, dann war ich also restlos überzeugt von diesem Besonderheit und von diesem Zauber der Lerngeschichten.
Ach, wie schön. Ich merke gleich auch so ein bisschen Zauber, der hier überschwappt. Und davon möchten wir ein bisschen mehr hören. Das heißt, was hat Sie denn so besonders fasziniert? Also wenn Sie sagen, so Sie, klar, zum einen so Begegnung, aber dann auch vor Ort. Was war das, was Sie ja so fasziniert hat daran?
Das Positivste ist eigentlich so diese positive Ausstrahlung, die diese Menschen da haben in Bezug auf das Lernen von kleinen Kindern. Und eigentlich entstanden war das aus der Situation, dass eben viele Frauen auch in Neuseeland berufstätig wurden und immer mehr Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 oder 0 bis 6 gefordert wurden. Und diese neuseeländischen Frauen waren sehr gut in ihrer Meinung, konnten das auch gut den Politikern gegenüber ausdrücken. Und sie hatten eine starke Gewerkschaft der Erzieherinnen oder Erzieher und Lehrer. Und die haben es tatsächlich geschafft, auch die Regierung davon überzeugen, von der Wichtigkeit der frühen Lebensjahre und dass sie eine gute qualitative Vorschulerziehung brauchen und auch eine gute Qualität der Ausbildung der Fachkräfte. Und dann hat die Regierung entschieden, dass Kindergartenerzieher und Lehrer aus Grundschulen gemeinsam ausgebildet werden und dass der Kindergarten mit in den Bildungsbereich gehört und nicht nur in den Sozialbetreuungsbereich, wie es vorher war. Und die Pädagogen hatten dann von da an die gleiche Ausbildung, die gleichen Voraussetzungen und die gleichen Bedingungen auch. Und die werden auch heute noch die Erzieher in den Kindergärten Teacher genannt, also Lehrer. Und werden auch entsprechend anerkannt.
Vergütet.
Und es wurde ein 10-Jahres-Plan entwickelt, der auch die Finanzierung von der Fortbildung für die Lehrer beinhaltete. Und das war eigentlich ein toller Moment. Und davon lebten die noch, von dieser Begeisterung, dass sie das selbst umsetzen konnten.
Ah, okay. Und das jetzt im Hinblick auf die Lerngeschichten, wie darf ich mir das vorstellen? Also was hat diese Errungenschaft?
Ja, wenn man es ganz grob formuliert, ist also zunächst, was dann gemacht wurde, als dann der Kindergartenbereich in den Schulbereich integriert wurde, dass man sagte, ja, wir brauchen aber ein eigenes Curriculum für den vorschulischen Bereich. Also wir können das nicht einfach runterbrechen von der Schule und so ein Mini-Curriculum von der Schule machen. Und das Besondere war, die beiden Professorinnen, die damit beauftragt waren, haben das nicht im stillen Kämmerlein entwickelt, von oben herab, sondern die sind in die Einrichtungen gefahren und haben mit den Praktikern gesprochen und haben überlegt mit denen, was muss in so ein Curriculum rein und wie soll das formuliert werden. Und ja, da haben die 3 Jahre dann eingesetzt dafür und das war also wirklich ein, aus meiner Sicht ein unglaublich schönes Curriculum und die Philosophie, die dahinter steckt, die ist also wirklich was Besonderes. Und die hat was mit dieser Matte zu tun. Das ist nämlich dieses Symbol von dem Vorschulcurriculum. Das hat bestimmte strenge und starke Seiten. Und da ist zum Beispiel drin, eine ganz starke Seite ist die Familie, wo das Kind aufwächst. Dann ganz stark die Zugehörigkeit, dass die Kinder sich zugehörig fühlen sollen. Dann, dass sie mit ihren eigenen Denken und selbstständig die Welt entdecken können. Und dass sie Beziehungen aufnehmen, und zwar wirklich echte Beziehungen. Und so steht das im Curriculum drin. Und jeder Kindergarten hat für sich die Aufgabe zu gucken, wie sieht das bei uns aus. Also es wird nicht genau vorgeschrieben, was die machen müssen, sondern da heißt es zum Beispiel, Kinder und Familien fühlen sich bei uns zugehörig. Und der Kindergarten muss dann überlegen, wie machen wir das jetzt? Welche konkreten Schritte tun wir, um das einzulösen? Alle 3 Jahre wird dann jede Einrichtung evaluiert vom Staat, ob die diese Sachen noch umsetzen. Und die Lerngeschichten, die sind jetzt das Mittel, mit dem die Kindergärten zeigen, wie sie arbeiten. Und für die Erzieher war das besonders Schöne, was die auch gefeiert haben, dass die, als die Lerngeschichten eingeführt wurden, alle anderen Beobachtungsbogen weglegen konnten. Die hatten also vorher auch jede Menge Ankreuzbögen, die machen mussten. Und jetzt wurde gesagt, wir vertrauen auf eure Professionalität, dass ihr das macht und zeigt eure Arbeit in den Lerngeschichten. Also die Lerngeschichten sind ja Arbeitsmaterial eigentlich. Die sind nicht eine Geschichte, die abgeheftet wird, sondern es wird mit den Geschichten gearbeitet.
Ah, okay. Und tatsächlich auch auf die einzelnen Entwicklungsbereiche damit geschaut. Okay, das interessiert uns. Da tauchen wir ein. Das heißt, mal kurz zur Erläuterung für alle, die ja vielleicht davon so eine vage Vorstellung haben. Was sind denn Lerngeschichten?
Das sind Geschichten, die berichten oder die erzählen, was Kinder im Kindergarten tun Und zwar besonders, das ist also auch ein Teil dieses Curriculums, dass da nicht sortiert wird nach Bildungsbereichen. Also es geht da nicht um ersten Bereich Sprache, Mathematik, Physik und so weiter, sondern da werden Lerndispositionen in den Vordergrund gestellt. Dass man also darauf schaut, wie ist der Prozess des Lernens bei Kindern? Und da sind dann so 5 oder 6 verschiedene Kategorien. Das fängt an, wofür interessiert sich das Kind? Und dann ist die Frage, wie intensiv interessiert sich das Kind oder beschäftigt das Kind sich innerlich mit dem, was es tut? Das ist dann die Engagiertheit des Tuns. Und ich denke, wenn man Kinder beobachtet oder sieht, die wirklich voll und ganz in ihrem Element sind, dann kann man das auch an den Kindern erkennen. Wie die gucken, die vergessen alles rechts und links und die bleiben bei der Sache, geben nicht sofort auf, wenn es schwierig wird. Und was sie beeindruckt hat, erzählen sie auch hinterher. Und das ist das, was hier in dem Curriculum mit Lernen bezeichnet wird. Und dann schreibt man diese Geschichte auf, wenn man also ein Kind beobachtet hat. Und dann überlegt man, welches Lernen steckt da eigentlich drin? Also man macht es im zweiten Schritt, macht man die Frage, was steckt da eigentlich alles drin an Lernen? Und es ist also unglaublich, wenn man sich damit beschäftigt, wie dann die alltäglichste Sache, wie Kneten oder Spielen in der Bauecke, welchen anderen Blick das bringt, wenn man nicht darauf schaut, was machen die Kinder, sondern wie lernen die das und wie ereignen die sich ihre Welt an?
Okay, also erstmal der erste Schritt, wir schauen erstmal genau hin, für was interessiert sich das Kind, was ist gerade das Thema des Kindes?
Ja.
Wie intensiv ist es damit beschäftigt, also die Engagiertheit?
Ja.
Um dann zu schauen, wie eignet es sich dieses Wissen an, das Lernen an, wie vertieft es sich in diesem Prozess?
Ja, vielleicht kann ich das mal an einem Beispiel
sagen. Ja, super, also gerne, klar.
Lerngeschichten sind also jetzt nicht unbedingt so riesengroße Projekte, sondern zum Beispiel ist eine Lerngeschichte, die habe ich so in der Praxis erlebt, eine ganz kleine Situation. Und zwar ist auch diese Kombination von Interesse und Engagiertsein hat auch mit Erziehern zu tun. Dass die Erzieher für sich die Aufgabe sehen, ich möchte herausfinden, wo liegt das Interesse des Kindes und wie kann ich das nutzen, um das Kind damit weiter zu fördern? Ist zum Beispiel eine Geschichte, die nennt sich der Eggcracker, der Eieraufschlager. Eine Erzieherin hat dann geschrieben, heute war Robin ein begeisterter Pickelmacher mit mir heute, also eine Nachspeise. Ich hatte beobachtet oder ich wusste, wie gerne er mit den Eiern in der Puppenecke spielt und wie geschickt er damit umgeht. Deswegen habe ich ihm vorgeschlagen, ein richtiges Ei aufzuschlagen. Er machte es hervorragend. Nicht das kleinste Stückchen Schale fiel in die Schüssel und sagt, wow, Robby, du bist ein fantastischer Eieraufschlager. Der strahlte mich an und sagte, ja, ich bin ein Eispezialist. Und dann musste ein Stück Butter abgeschnitten werden und er fragte, darf ich das auch machen? Und dann, ohne was zu tun, ich bin nämlich ein Butterspezialist. Und dann, ich habe ihn das natürlich machen lassen. Das war die ganze Geschichte in einer ganz normalen Situation morgens im Kindergarten. Und die Erzieherin hat einige Fotos gemacht, hat die dann ausgedruckt und der Junge ging dann zum Drucker, hat sich die Fotos rausgesucht und dann hat sie ihm gesagt, weißt du was? Ich schreibe dir dazu eine Lerngeschichte. Du kannst schon mal die Bilder ausschneiden. Und das ist das Nächste, was hier wichtig ist, dass sie sagt, wenn ich möchte, dass Kinder was ausschneiden sollen, denn Schneiden lernen ist ja auch was Positives. Wenn die einen Sinn darin sehen oder wenn die das begründen, dann machen die das auch. Und wenn man ein eigenes Bild für seine eigene Geschichte ausschneiden kann, dann hat man auch Ehrgeiz, sich zu bemühen, dass man auch dranbleibt und dass man auch schneidet. Dann waren noch etliche andere Kinder mit am Tisch und die sich auch dafür interessierten. Und das war dann so ein Beispiel, wie so eine kleine Lerngeschichte Kreise ziehen kann. Die Erzieherin hat in dem Fall bewusst diese Geschichte mit der Hand aufgeschrieben. Das Kind saß also dabei, hat sein Blatt geschnitten und sie hat dann geschrieben, du bist ein fantastischer Eieraufschlager und so weiter und so fort. Hat ihm das hinterher vorgelesen und dann merkte man schon, wie der strahlte. Das bin ich. Ich bin jetzt der Eierspezialist. Und dann haben die mit den anderen Kindern auch darüber gesprochen. Und dann sagte die Erzieherin, weißt du was? Die Geschichte können wir jetzt ausdrucken, dann kannst du die mit nach Hause nehmen. Am nächsten Tag kamen dann die Eltern oder die Mutter des Kindes, war ganz begeistert und sagte, da haben sie etwas getroffen, was mein Sohn unheimlich gerne macht. Der backt nämlich gerne mit seiner Oma. Und die hat ihm dann gezeigt, wie man das mit den Eiern macht. Er ist also wirklich ein Spezialist davon. Und daraufhin haben die Eltern dann die Oma in den Kindergarten, die Oma in den Kindergarten eingeladen. Und dann hat die mit den Kindern das gemacht, sodass alle anderen das auch machen konnten. Und das ist ein weiteres Kriterium von dem Curriculum, dass man sagt, wir möchten gerne oder die Kinder lernen im Umgang mit anderen Menschen und wir möchten auch die Familien mit einbeziehen, dass die sich wertgeschätzt fühlen und dass die auch mit einen Beitrag leisten können. Also das sind so ganz kleine Lerngeschichten, die dann zeigen, wie Kinder die Welt sich aneignen.
Und da wird auch ganz deutlich, wie diese Webmatte so verflochten ist. Also was so etwas Kleines auslöst, für Kreise zieht und wie Sie auch gerade beschreiben, wie selbst auch die Familie wieder Bezug nimmt und im Prinzip einen Fuß in die Einrichtung bekommt durch so einen kleinen, mini kleinen Moment.
Ja, genau. Das ist auch, glaube ich, ein kleiner Unterschied. Ich habe in vielen Kindergärten da erlebt, dass die bewusst auch Besucher willkommen heißen. Also, dass die gerne auch Leute haben aus der Nachbarschaft, die so als Paten für Kinder mit eingesetzt werden, die einfach schon mal mitkommen und mit helfen. Oder dass die zum Beispiel eine Geschichte, dann hatte auch eine Erzieherin gesagt, ja, wie kann ich das Interesse der Kinder aufgreifen? Und hat vielleicht auch was mit dem Klima zu tun. Besonderheit in den neuseeländischen Kindergärten ist, dass sich sehr, sehr vieles draußen abspielt. Die haben also große Bereiche, die überdacht sind oder auch die nicht überdacht sind. Und dass die Erzieher sich auch sehr, sehr viele Gedanken darüber machen, welche Anforderungen oder welche Herausforderungen stellt das Spielgelände dar? Also das ist sehr durchdacht, was die da anbieten. Und zum Beispiel ist in jedem Kindergarten eine Werkbank mit funktionierendem Werkzeug, mit Sägen, mit Hammer, also mit echten Materialien, nicht so Pseudo-Hammer. Und dann hat eine Erzieherin mal eines Tages alle möglichen Maßbänder mitgebracht. Zollstock, Zentimetermaß und Band zum Rausziehen und so weiter. Hat die dann den Kindern draußen zur Verfügung gestellt und hat dann einfach nur abgewartet und hat gedacht, mal gucken, was die damit machen. Und die haben das also ausprobiert und alles wurde gemessen. Und das wurde dann im Laufe von 3 Tagen ein Messenland, wo die Kinder sich auch selbst gemessen haben. Die haben sich auf den Boden gelegt, ihre Umrisse gemalt, dann gemessen, ich bin 1,12 Meter, und haben sie dann ihren Namen da reingeschrieben, haben auch die Erzieher dazu gebracht, sich hinzulegen, um zu sehen, wie groß die sind, oder manche Eltern mussten dann gemessen werden. Und dann forschen die Kinder immer weiter. Wie hoch ist eigentlich hier der Baum? Oder wie hoch ist eigentlich unser Haus? Und dann sagt die Erzieherin nicht direkt, ja, weiß ich auch nicht, sondern, ja, wie können wir das wohl rausfinden? Und das ist auch so ein Kriterium für diesen neuseeländischen Plan, nicht direkt die Fragen beantworten, sondern mit den Kindern überlegen, wie können wir das rausfinden? Oder wer könnte uns dabei helfen? Und in dem Fall war es so, dass einer von den Kindern hat seinen Vater dazu gebracht, mit dem Feuerwehrauto zu kommen, mit der Drehleiter hochzufahren und oben am First vom Haus ein Band anzulegen, damit die Kinder genau sehen können, wie hoch das Haus ist. Also das sind schon so dieses Alltägliche. Und das ist eigentlich auch das, wo der Lehrplan von lebt, das Lernen im Alltag stattfindet, also wirklich im realen Leben und nicht so mit Arbeitsblättern oder drinnen, wenn man still am Tisch sitzt.
Ja, also es kann so weite Kreise ziehen und gleichzeitig sehe ich und höre ich so Stimmen von einigen Fachkräften in mir, die mir immer wieder begegnen, die sagen, naja, aber wir müssen doch das und das lernen und in der Schule müssen doch die Kinder das und das können. Und dann, ne, also dieser Blick nach vorne, was sie dann später erwartet, weil sie auch eingangs sagten, in Neuseeland wurden mit Einführung der Lerngeschichten andere Entwicklungs- und Beobachtungsinstrumente, Berichte abgeschafft. Wie deckt die Lerngeschichte, also wenn sie quasi nur diese nutzen, aus Ihrer Erfahrung ab, dass wir ausreichend die große Entwicklung im Blick behalten?
Wenn Sie jetzt diese 2 Mini-Beispiele sehen, von dem Eieraufschlager und von den Kindern, die gemessen haben, und dann überlegen, was steckt da eigentlich an Lernen drin oder welche Bildungsbereiche? Da ist Feinmotorik drin, da ist Sprache drin, da ist Mathematik drin, da ist Durchhaltevermögen drin, da ist eigenständiges Denken drin. Und das ist es, was die Neuseeländer sagen, wenn wir das zeigen, dass Kinder das in dem Alter machen, sich intensiv mit einer Sache auseinandersetzen, alle ihre Kompetenzen einsetzen, die sie haben, dann ist das eigentlich das, was sie für die Schule brauchen. Und diese eine kleine Bemerkung von dem Jungen, der dann gesagt hat nach dem Eieraufschlagen, ich bin auch ein Butterspezialist. So diese Vorstellung, wenn ich ein Ei aufschlagen kann, dann kann ich auch Butter schneiden. Also dieses Selbstwertgefühl für sich, ich kann mich auf meine Fähigkeiten verlassen. Und das ist das, was als Ziel des Kindergartens angesehen wird, dass man sagt, wir möchten Kinder dazu bringen, neugierig und offen zu sein für das Lernen und bereit, fähig und willig zu lernen. Und sie sagen ganz klar, unsere Dreijährigen sind keine halben Sechsjährigen. Wir möchten die nicht trainieren mit Dingen, die die später erst brauchen, sondern wir möchten die da fördern, wo sie jetzt sind und ihre eigene Entwicklung anstoßen, die so ja in ihnen als Potenzial schlummert. Und nicht Dinge vorwegnehmen, die dann in der Schule sind.
Unsere Dreijährigen sind keine halben Sechsjährigen. Allein dieser Satz, der darf kurz wirken, ne? Na?
Das finde ich auch sehr bezeichnend, ne?
Und ja, wir, vielleicht auch einige, die zuhören, haben vielleicht auch diesen Satz oder im Ohr, ne, stärken, stärken.
Auf jeden Fall.
Dahin zu blicken, was gelingt und was zieht das mit sich. Also nicht selten werden uns Kinder beschrieben, die sich herausgefordert zeigen und wir versuchen dann zu verstehen, was liegt dem zugrunde. Und ich verstehe, dass die Lerngeschichten viel stärker dahin blicken, was bringt das Kind mit. Wo ist es gerade am Tun, am Machen? Wo wenden wir uns dem Kind in diesen kleinen, feinen Momenten zu und multiplizieren quasi das, also machen das, was wir sehen. Ne? Marta Meo sagt ja auch, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, so rum. Die Aufmerksamkeit dahin zu münzen, was Kinder zeigen, wo sie gerade stehen.
Genau, und das ist das, was eben auch gesagt wurde mit der Überschrift, dass es den Blick auf Kinder verändert. Und ein ganz starker Unterschied ist auch, wie die Pädagogen in Neuseeland mit den Kindern umgehen. Also die sprechen auch nicht so gerne von beobachten, sondern die sagen eher beachten oder schauen, was die Kinder machen, und zwar ganz nah an den Kindern dran. Also das ist durchaus üblich, dass sie auch mit am Rand vom Sandkasten sitzen und sich mit den Kindern darüber unterhalten, was sie da gerade machen, und nicht von weitem stehen und beobachten, was die Kinder tun, sondern die sind eigentlich mit im Geschehen dabei und entwickeln mit den Kindern selbst auch diese Geschichten.
Also meine Faszination ist wieder angeklopft. Also ich kannte die Lerngeschichten auch schon aus der eigenen Praxis, aus dem eigenen Erleben, und jetzt ist es aber wieder geweckt. Und wenn es auch anderen Fachkräften, PädagogInnen so geht, die uns gerade zuhören und vielleicht jemand dabei ist, der sagt, oh, ich möchte gerne damit weitermachen, starten. Was würden Sie raten? Womit kann sie beginnen, wenn sie sagt, ich will das morgen ausprobieren, aber eigentlich so gewinnbringend und wirksam wie möglich? Was könnte sie tun oder er?
Da finde ich immer den Vorschlag schön, den die Neuseeländerinnen bei dieser Frage machen, dass sie sagen, probiert mal eine Woche lang weniger eigene Angebote zu machen, sondern wirklich intensiv auf die Kinder zuzugehen, Beziehung zu den Kindern aufnehmen und zu gucken, wo gibt es Momente, wo ich denke, boah, der ist aber intensiv beschäftigt. Also da ist irgendwas, was den fasziniert. Und das ist das, was bei dem Lerngeschichten als Magic Moments betrachtet wird, dass man sagt, was einen selbst auch ergreift. Und wenn es draußen ist, wenn Kinder mit Mühe einen Tunnel graben im Sandkasten, mit Wasser, einen Wasserlauf machen, eine Brücke dazu bauen, also hochtechnische Sachen, wo die ganz begeistert von sind, dass das solche Momente sind, wo man dann sagt, boah, das muss ich mal genauer anschauen. Und dann nach dieser Woche oder nach einem Tag schon sich gegenseitig erzählen, was haben wir bei den Kindern alles gesehen.
Sind Momente der wahren Präsenz, ne? Die Fachkräfte dann schenken und weg von dem zu kommen, was kann das Kind nicht, sondern wirklich wieder da hinzuschauen, was bringen sie gerade mit?
Ja, und vor allen Dingen, was so spannend ist, dass durch dieses Tun, das gemeinsame Tun, auch eine unglaubliche Beziehung zu den Kindern wächst. Wenn man was Gemeinsames erlebt hat, dann hat man was Gemeinsames, wo man sich darüber freuen kann, was man feiern kann. Und das ist auch das, was die Neuseeländerinnen da so schätzen.
Und das Kind spürt, wie Sie eingangs schon sagten, ich werde gesehen, ich bin wirksam, ich bin wichtig, ich bin wertvoll, ich kann etwas.
Ja.
Und ich bin Teil der Gruppe.
Ja, wobei, also ich kann nicht so, wer ist der Beste, sondern ich werde gesehen und ich werde meine Stärken werden gesehen. Und dieses Beziehung, da habe ich mal einen sehr imponierenden Workshop gesehen bei einer Fortbildungsveranstaltung. Da ging es um Beziehung zu Kindern. Und da wurde zum Beispiel gefragt, in welcher Beziehung stehen wir zu jedem Kind? Oder welches Kind hat zu uns eigentlich die besten Beziehungen? Und da ist es schon mal so, dass man Kinder hat, die kommen auf einen zu, da hat man ganz spontan Beziehungen zu. Aber es gibt ja auch manchmal Kinder, die so etwas herausforderndes Verhalten haben, wo man als Erzieher auch vielleicht eher distanziert oder neutral ist, aber nicht unbedingt so richtig freundlich darauf zugeht. Das ist dann, wir beobachten uns einmal und achten darauf, ob wir bewusst mal darauf achten, dass wie man die Kinder begrüßt morgen, wie freundlich, ob das gleich ist bei allen Kindern. Und dann ist einer sagte, bei einem Kind, also mit, wie gesagt, mit so einem herausfordernden Verhalten, sagte, ich könnte mir vorstellen, wenn dieses Kind morgens reinkommt und den Blick der Erzieher sucht, dass vielleicht irgendwie so ein kleiner Moment kommt, oh, die hat wieder so einen Hab-Acht-Blick, wer weiß, was du heute wieder anstellst. Und wenn das noch Kinder sind, die von den Eltern gesagt bekommen, nun hör aber gut und mach aber nichts Falsches. Ja, und dann kam die Gegenfrage, zu wem von uns hat eigentlich dieser, es war ein Junge, die meiste Beziehung? Dann haben die erstmal hin und her überlegt, war so kein eindeutiger, bis eine Erzieherin sagte, ich glaube zu unserem Hausmeister. Und dann haben sie überlegt und haben gedacht, ja, der ist wirklich ab und zu mal da, aber sobald er im Kindergartengelände ist, ist dieser Junge bei ihm und neben ihm. Und dann haben die Erzieher gesagt, vielleicht können wir das ja auch positiv nutzen, um ihn herauszufordern. Und dann hat eine Erzieherin durch Zufall oder auch nicht einen kaputten Stuhl gefunden und hat dann mit dem Jungen, hat gesagt, weißt du was, wenn der Herr, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, wenn der nochmal kommt, dann gehen wir zu dem und fragen den mal, ob du das mit ihm reparieren kannst. Und der war also hellauf begeistert, hat dann mit dem Hausmeister zusammengearbeitet. Und von da an hatte der eine vollkommen andere Stellung im Kindergarten. Er hatte ein Selbstbild und er konnte etwas zeigen und hat auch gegenüber den anderen Kindern eine ganz andere Rolle angenommen. Und die Erzieherin sagte, ich habe jetzt versucht, jeden Tag wirklich mit ihm eine persönliche Beziehung aufzunehmen. Und das hat unsere Beziehung vollkommen verändert.
Danke. Danke fürs Teilen dieser Geschichte. Und es sind manchmal gar nicht diese großen, langen Zeiträume, sondern manchmal sind es genau diese kleinen, intensiven Momente, Magic Moments, wie Sie gerade beschrieben haben.
Ja. Und vor allen Dingen sich wirklich bewusst machen, was da ist. Und da ist schon eine ganze Menge so an Gedankenarbeit drin, wo die sich wirklich genau Gedanken machen, was passiert eigentlich tatsächlich bei jedem Kind, wenn es so lernt und wie kann man das dann umsetzen.
Nun haben Lerngeschichten ja auch, das weiß ich auch aus Erfahrung, noch so einen leicht bitteren Beigeschmack. Und ich glaube auch, sie werden manchmal ein bisschen missverstanden. Wir müssten doch jetzt Schreibtalente sein. Wie sehen Sie diese typischen Missverständnisse rund um Lerngeschichten, die Sie vielleicht auch kennen, oder?
Ja, einmal hat das, glaube ich, auch ein bisschen mit der Art und Weise zu tun, wie die Lerngeschichten in Deutschland bekannt gemacht wurden. Also ich habe ja eben erzählt von der Konferenz, wo ich Wendy Lee kennengelernt habe. Da war auch der damalige Leiter des Deutschen Jugendinstituts und mit dem habe ich auch dann darüber gesprochen. Wir haben uns dann auch das zusammen nochmal angeschaut und der war auch so begeistert, dass er dann kurze Zeit später schon ein dreijähriges Projekt in Deutschland entwickelte zu der Frage, ob und wie man die Lerngeschichten auf Deutschland übertragen kann. Und nach diesem dreijährigen Projekt, das war, glaube ich, von 2004 bis 2007, kam dann der Abschlussbericht und mit guten Grundlagen. Was ich aber sehr schade finde, ist, erstmal haben die das Bildungs- und Lerngeschichten genannt. Mhm. War also schon so ein, ja, wahrscheinlich, weil gleichzeitig die Bildungspläne überall entwickelt wurden. Aber das Entscheidende finde ich, dass in dieser Art der Bekanntmachung das alles viel zu sehr geregelt und genormt und kompliziert gemacht wird. Also da wurde dann zum Beispiel gesagt, man muss zwei Beobachtungen machen, die miteinander vergleichen, im Team besprechen und dann erst die Lerngeschichte schreiben. Aber eigentlich ist dann der Witz der Lerngeschichte weg. Dann erinnert sich auch keiner mehr dran. Und dieses andere Original, Neuseeländische, wie ich das nenne, geht davon aus, dass die Lerngeschichte erstmal spontan sofort geschrieben wird und jetzt die Neuseeländerinnen sagen immer, Schreibt aus dem Herzen, was ihr gerade denkt, was ihr gerade fühlt. Oder mittlerweile schreiben die das nicht unbedingt, sondern nehmen ihr Handy und sprechen das dann da rein und machen kurze Fotos. Also das wird mittlerweile auch sehr stark digital gemacht und an die Eltern geschickt und an das Kind selbst. Also das ist hat sich auch gewandelt im Laufe der Zeit. Es ist nicht so, dass man nach Feierabend da sitzen muss und Lerngeschichten schreiben muss.
Danke, genau darauf wollte ich drauf zu sprechen kommen, weil ich erinnere mich auch noch aus meiner Uni-Zeit, das ist nun auch schon ein paar Jahre her, wie wir das ausprobiert haben und wie das wirklich erstmal so ein, oh mein Gott, ich muss jetzt, ne? Und das war eher, und wie Sie es gerade beschreiben, ist es wirklich so, sind es Magiemomente, die kurz festgehalten werden und wo wir dann schauen, was entwickelt sich daraus?
Und wie auch eben bei diesem einen Beispiel, das war ja während der Kindergartenzeit. Oder ein anderes Beispiel, das ist so, auch so typisch, die haben in den Außengeländen Klettergerüste, die man variabel verstellen kann. Also man kann da den Schwierigkeitsgrad erhöhen, entweder die Sprunghöhe höher machen oder so eine Affenschaukel, wo man sich immer entlang hangelt. Und das sind auch so Herausforderungen. Und da kann es durchaus sein, dass dann ein Kind kommt und sagt, kommst du mal gucken, was du machst. Und die Erzieherin geht dann mit Fotoapparat, fotografiert das dann, schreibt dann die Lerngeschichte dazu in kurzen Kommentaren, spricht mit dem Kind darüber. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man dann diesen Aspekt der Lerndispositionen dranhalten und bei Schwierigkeiten nicht aufgeben. Das ist so ganz typisch, was an diesen Klettergerüsten immer wieder gemacht wird, dass die Kinder dann sagen, ich kann aber nur zwei Sprossen und dann muss ich wieder abspringen. Und dann kommt ganz klar, ja, das ist schon wahr, aber wenn du übst und übst, wirst du das eines Tages auch schaffen. Es geht also nicht darum, den Kindern Schwierigkeiten wegzunehmen, sondern die wirklich dazu zu veranlassen, selbst zu merken, ich bin derjenige, der lernt und lernen muss. Und wenn ich dranbleibe, dann schaffe ich das auch irgendwann. Und das wird dann immer wieder auch bestätigt.
Und da machen wir aus, wie Sie gerade vorhin gesagt haben, aus den Dreijährigen keine halben Sechsjährigen, sondern gucken, wo steht gerade das Kind, was bringt gerade das Kind in diesem Moment mit und wie können wir das quasi wieder spiegeln.
Ja, und wo sind seine Herausforderungen, was will es da auch? Ja, ja, genau. Und so ist das auch bei den, ja eigentlich bei so Kleinigkeiten, oder was heißt Kleinigkeiten? Zum Beispiel, wenn Kinder mit einer Erzieherin einen Spaziergang machen, dann ist es, habe ich das also mehrfach so erlebt, dass sie dann sagen, wir machen eine Forschungsreise. Die nehmen sich erstmal auch Tüten mit für Dinge, Schätze, die sie vielleicht finden können. Und dann wird alles Mögliche unterwegs beachtet, zum Beispiel Straßenschilder oder Nummer, Autonummern oder wenn Kindern was auffällt, wo die dann stehen bleiben oder am Strand, das war natürlich in Neuseeland oft so, dann haben die besondere Muscheln gesammelt. Oder dann ging es auch so, dass die Kinder sich selbst ihre Herausforderungen da gesucht haben, auf Bäume zu klettern oder was auch immer. Und das ist auch so eine Frage, die immer sehr schön bei diesen internationalen Konferenzen diskutiert wird, nämlich die Frage, wie ist das mit risikobehafteten Spielen? Und da weiß ich noch, habe ich in Erinnerung, ein Norweger sagte mal ganz überzeugend, jedes Kind hat ein Recht auf Risiko. Und andere sagten, ja, wenn ich mir aber vorstelle, was da alles passieren kann und Aufsichtspflicht und so. Und dann war unsere Diskussion, wie weit hindern eigentlich wir Erwachsene manchmal Kinder daran, Lernerfahrungen zu machen, weil wir selbst zu vorsichtig sind oder das nicht gestatten, was die Kinder auch machen. Also von daher sind das schon schöne Sachen.
Das sind total schöne Verzweigungen. Auch da möchte ich gerne alle, die sich dafür näher interessieren, auch nochmal auf die Podcast for Risky Play. Die haben wir auch schon geführt mit Joachim Benzel, wo es genau darum ging. Und das auch, also es war so lebendig. Und ja, ich habe da auch so ein paar Aha-Momente gehabt, wo ich gedacht habe, ja, da bremse ich vielleicht auch manchmal. Also wer sich damit nochmal ein bisschen beschäftigen möchte, sehr gerne der Verweis zu der Podcast-Folge. Ja, Frau Schlimmer, ich danke Ihnen total. Mich hat es total inspiriert und auch wieder Lust gemacht, das wieder auszuprobieren. Gar nicht so groß anzusetzen, sondern auch gegebenenfalls die Technik der Zeit zu nutzen. Wobei ich glaube auch diese kleine Magie des Moments, das selbst mit der Hand aufzuschreiben, für Kinder ja auch was ganz Wundervolles hat. Also das zu kombinieren, ne? Was machen wir uns nutzbar?
Und vor allen Dingen, also ein Grund dafür, dass die Erzieherin das sagt, sie sagt, ich möchte gerne, dass die Kinder erfahren, Geschichten fallen nicht vom Himmel, sondern die werden ausgedacht, die werden geschrieben oder die Kinder werden mitbeteiligt. Dass die Kinder selbst sagen, erzähl noch mal eben, wie soll ich das denn jetzt hier schreiben? Dass die Kinder selbst formulieren oder dass Kinder auch Lerngeschichten für andere Kinder schreiben. Also da gibt es jede Menge Varianten und Sprache ist etwas ganz, ganz Wichtiges da in den neuseeländischen Kindergärten. Aber da auch wieder die Frage an die Erzieher, wie ist das bei uns? Sprechen wir eigentlich viel miteinander? Sprechen wir viel mit den Kindern? Sprechen wir zum Beispiel auch über die Gefühle mit Kindern? Oder wie gehe ich damit um, wenn Kinder sich zurückgesetzt fühlen oder wenn die geärgert werden, dass man dann nicht einschreitet als Erzieher, sondern mit dem Kind, was geärgert wird, sagt, ich habe das gesehen, weißt du was? Du gehst jetzt mal am besten zu dem und sagt, ich möchte das nicht, dass die Kinder wirklich ja richtig üben, damit umzugehen.
Und wenn wir da wieder drauf schauen, haben wir alle Bildungsbereiche abgedeckt.
Also wenn man die Geschichten oder das, was die Kinder draußen im Alltag machen oder wenn die mit Knete spielen, was auch immer, das sorgfältig daraufhin überlegt, was steckt da an Bildungsbereichen drin. Es ist unglaublich, was da eine Fülle deutlich wird und dass man dann vorsichtig wird zu sagen, die spielen ja nur. Und wie gesagt, für mich ist auch ganz faszinierend, was alles im Außengelände passiert. Dass das nicht nur als, ja, die spielen jetzt draußen. Und schön finde ich auch in Neuseeland, in einer Einrichtung haben wir das bewusst mitbekommen, dass sie sagen, wir sprechen zum Beispiel nicht von Freispielzeit für die Kinder, sondern das ist die Entwicklungszeit. Dass das die Zeit ist, wo die selbstbestimmt lernen und sich entwickeln können. Oder dass die sagen, wir sagen nicht Fortbildung, sondern Inspiration Days. Dass man auch sagt, auch Erzieher können nicht alles aufnehmen oder interessieren sich auch nicht für alles, aber vielleicht nehmen sie einige Inspirationen mit. Ja. Und diese Mathe nochmal, das finde ich auch schön, wenn man das auf sich bezieht, beziehungsweise auf die eigene Einrichtung. Dass jede Einrichtung für sich sagt, wo haben wir eigentlich unsere Mathe? Wo sind unsere Stärken bei den Mitarbeitern, bei den Eltern, bei den Kindern? Zum Beispiel gibt es bestimmte Leidenschaften, die eine von den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern hat. Zum Beispiel, wenn einer dabei ist, der leidenschaftlicher Schreiner ist, wird sich das hoffentlich in der Arbeit auch zeigen. Oder wenn einer nähen kann, dass auch eine Nähmaschine im Kindergarten steht und dass die Kinder auch nähen können. Also wirklich diese alltäglichen, wichtigen Sachen zu machen und ja nicht nur theoretisch Arbeitsblätter auszufüllen und so etwas. Und immer zu fragen, welche Bedeutung hat das für das Kind, was da gerade läuft?
Welche Bedeutung hat das für das Kind? Frau Schlömer, für alle, die jetzt Lust bekommen haben, dran zu bleiben, das auszuprobieren, im Hinblick auf die Lerngeschichten, wenn Sie noch eine Botschaft Hörern und Hörerinnen mitgeben könnten, welche wäre das? Etwas, wo Sie sagen, ja, ich, wenn ihr anfangen wollt oder weitermachen wollt, habt das im Blick.
Ja, mal bei einem Kind, also ich denke, jeder Erzieher wird im Laufe des Tages irgendeine Situation finden, wo er ein Kind sieht und sagt, boah, was die da macht. Und das einfach mal probieren, aufzuschreiben, ein Foto dazu zu machen, dem Kind mitzugeben und nach Hause und dann zu gucken, was passiert.
Vielen, vielen Dank.
Und was ich auch empfehlen kann, die Internetseite von den Lerngeschichten in Neuseeland, die haben eine Fülle von Beispielen, von Lerngeschichten, von Artikeln. Also wir haben hier einige davon übersetzt und es gibt so eine Gruppe, ja, die hat sich eher so nicht formal als Institution, sondern als informelle Gruppe zusammengetan, also 10 oder 15 Erzieher und Fachberater und so weiter, die auch Fortbildungen organisiert haben oder Workshops für Neuseeländerinnen, die dann hier in Deutschland waren und die haben dann auch die Leute ja inspiriert und ich denke, dass einige Einrichtungen auch nach wie vor damit arbeiten. Zum Beispiel gibt es in Brandenburg einen Konsultationskindergarten zum Thema Lerngeschichten, wo sich also auch jeder dran wenden kann. Also ich kann eigentlich nur empfehlen, das mal auszuprobieren und diesen Spaß an der Arbeit da zu erleben. Und ich würde mir wünschen, dass es auch Träger oder auch Politiker gibt, die sagen, wir vertrauen auf die Professionalität unserer Mitarbeiter und die können uns zeigen, wie sie arbeiten. Und das zum Beispiel, wenn man dann so eine Evaluation oder sowas hat, dass es dann nicht so wie eine Prüfung aussieht, um Gottes Willen, hoffentlich machen wir alles richtig, sondern dass das vor dem Hintergrund ist, wir können jetzt einmal zeigen, was wir wollen und warum wir wie arbeiten. Und das beispielsweise anhand von Lerngeschichten, wenn man wirklich damit arbeitet. Also wenn man die nur schreibt, damit man eine schöne Geschichte für den Ordner hat, dann sollte man es lieber lassen.
Danke, ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Und alle Links packen wir auch nochmal in die Informationen, in die Shownotes. Das heißt, da können die Hörer und Hörerinnen auch nochmal draufklicken und nachlesen.
Ja, es gibt, wird jetzt zum Beispiel ein neues Buch bald erscheinen. Das erste heißt Das Lernen feiern, Begeisterung weitergeben. Und das dritte heißt, das kommt jetzt noch, Geschichten für das Leben. Da geht es darum, dass Lerngeschichten auch durchaus für Erwachsene und für ältere Leute einen Sinn haben. Auch wunderbar. Die stellen sich neuen Herausforderungen.
Ja, unbedingt. Wie wir heute mit der Technik, nicht wahr? Wir stellen uns auch immer wieder neuen Herausforderungen. Genau, auch die Bücher verlinken wir. Ich danke Ihnen von Herzen, Frau Schlömer, für das wirklich sehr inspirierende und lebendige Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.